Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge Podcast. Freimut für die Ohren, Traumawissen für die Welt. So schön, dass du wieder da bist und heute mit einem Special Guest. Der ist für mich doppelt special. Einmal wegen dem Namen. Es gibt nur einen Menschen, der den gleichen Namen hat, den ich kenne. Unser Gast heißt nämlich wie meine Schwester, Lisa. Also herzlich willkommen erstmal an der Stelle. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich wahnsinnig. Bin ein bisschen aufgeregt, aber die Vorfreude überwiegt auf jeden Fall auf dieses Gespräch. Ich habe mega Lust und ja,
Sehr
freue
cool.
mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Yes. Wer ist jetzt Gesa und warum spreche ich mit Gesa? Das ist ganz einfach. Sie hat was mit einem Sofa zu tun. Nein. Genau. Nein, sie ist ausgebildete Traumapädagogin und geht in Kitas, um dort Wissen weiterzubringen, aber ist auch eine Insofa, wie heißt das jetzt, Fachkraft? Ich kann das nicht. Ich finde den Begriff.
Insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz. Ja.
Insofa, also ich merke mir immer nur das Sofa, was natürlich nichts mit dem Sofa zu tun hat, sondern mit Kinderschutz und arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis Schattensprung, ist interdisziplinäres Team. So, jetzt habe ich es auseinander. Und ich finde es so faszinierend, wenn Menschen sich auf den Weg machen und merken, wow, hier ist irgendwie noch was anderes. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Gesa, erzähl uns drei Sachen über dich. Also wohnst du mit fünf Hausschweinen im Hochhaus in Berlin-Brandenburg oder sag mal was über dich gerade, was die anderen vielleicht interessiert?
Ja, nee, ganz im Gegenteil. Ich bin Gesa, bin 32 Jahre alt und lebe mit meinem Mann, meinen zwei Kindern und unserem Hund sehr, sehr ländlich gelegen, also absolutes Gegenteil von Berlin und Hochhaus, sehr, sehr ländlich gelegen im Landkreis Diepholz. Das ist so ungefähr 50 Kilometer südlich von Bremen, roundabout. Ja, genau. Und ich arbeite, wie du gerade schon gesagt hast, in der Gemeinschaftspraxis Schattensprung. Das ist eine pädagogische und psychologische Gemeinschaftspraxis und Praxis für Mediation. Und da bin ich eben als systemische Familientherapeutin und Mediatorin tätig und eben auch, wie du es gerade schon gesagt hast, als Insofa, ja, also darf da Institutionen auch im Kinderschutz beratend zur Seite stehen.
Mega
Genau.
cool. Also was uns beide schon vereint, Gisa und mich, dass wir mit dem, was in unserem Herzen ist, unbedingt in die Welt raus wollen. Das kann ich schon mal sicher sagen. Und deswegen mache ich noch einen kleinen Werbesatz, wer jetzt den Podcast hört und bei der Didakta sein wird. Am Dienstag bin ich da und ihr könnt mich dort sehen. Ich halte zwei Speeches, mich treffen, mich anfunken über Instagram und wir können uns vernetzen und treffen. Also wer Lust hat, auf der Didakta da zu sein, herzliche Einladung an der Stelle. So, jetzt machen wir den Bogen. Gesa, du bist jetzt, sagst Mama von zwei Kindern, Anfang 30. Für mich finde ich total jung und schon so gut ausgebildet. Also ne, systemische Therapeutin. Hast du direkt nach der Schule gewusst, ich will mit Kindern und mit Menschen arbeiten? Also was war dein Weg? Hast du sofort gesagt, nach der Schule, zack, jetzt geht's los? Und was war deine erste Ausbildung?
Ja, direkt nach der Schule war das noch nicht so. Ich habe nach dem Abitur erstmal so eine kleine Pause eingestöpselt und bin ins Ausland gegangen, habe Work and Travel gemacht für ein halbes Jahr und dann die zweite Jahreshälfte ein FSJ gemacht, einfach weil es sich irgendwie angeboten hat, noch bis dann irgendwie Studiengänge losgegangen sind und ich wusste auch noch nicht so richtig, wo wird die Reise hingehen und ich habe dann mein FSJ in einer Kita gemacht. Und da festgestellt, ja, doch, der soziale Bereich, das ist es schon, da soll es hingehen. Ich habe es vorher schon immer mal so ein bisschen, ne, ins Visier genommen, aber durch dieses FSJ ist es mir nochmal total klar geworden. Und ich habe dann im Grundstudium Erziehungswissenschaft studiert und in dieser Zeit schon gemerkt, okay, ich möchte auf jeden Fall irgendwie mit Kindern, mit Jugendlichen, mit jungen Menschen arbeiten, auch beratend tätig sein, auf jeden Fall. und bin dann erstmal nach dem Studium in der stationären Jugendhilfe gelandet und habe 6 Jahre lang in einer Wohngruppe beziehungsweise in einer Obhutnahme gearbeitet und da ganz viele ja junge Menschen begleiten dürfen auf ihrem Weg und habe aber an der Stelle auch direkt festgestellt, ja, das Wissen, was ich im Bachelorstudium erlangt habe, das ist gut und schön, aber absolut nicht ausreichend, um da wirklich gut begleiten zu können. Und
Ja.
dann bin ich eben direkt kurze Zeit später, also
Ja,
kurze
warte
Zeit
mal kurz.
nach.
Dazu muss ich kurz eine Story erzählen, weil
Ja.
mir ging das so ähnlich. Also ich habe viel später als du Sozialpädagogik, nicht soziale Arbeit studiert und dachte auch, ah, jetzt weiß ich, was mit Kindern und Jugendlichen los ist. Und habe dann auch in der Jugendhilfe gearbeitet und es war dieser Klassiker von, ja, du bist jetzt die Autorität, du hast die zu hüten, wie auch immer man das bezeichnet. Und dann war der Moment, wo ich alleine in der Gruppe war und der eine Jugendliche kam nach Hause und machte die Musik laut auf, der nächste beschwerte sich und ich bin da rein, ey, geht doch nicht, mach doch Musik leiser. Ja, ist eskaliert, weil ich keine Handhabung hatte und dem völlig auf den Schlips getreten war und End vom Lied war ein abgängiger Jugendlicher, eine zerbrochene Tür. So und eine heulende Sozialpädagogin. Wie ist dir das denn gegangen in diesen ersten 6 Jahren? Also sagst du, bügelst du so drüber weg, zu sagen, du hast gemerkt, irgendwie reicht das nicht? Was hast du so ein Schlüsselerlebnis wie ich, wo du merkst, so, boah, irgendwie ist es ja, ich möchte gerne helfen, aber es reicht halt nicht?
Es war nicht nur ein Schlüsselerlebnis, es waren eigentlich so mehrere Erlebnisse, ne? Auch immer mal so kleinere Erlebnisse zwischendrin, wo ich gemerkt habe, boah, so ich komme hier irgendwie nicht weiter, ich bin mit meinem Latein völlig am Ende, ich fühle mich total unsicher, ich fühle mich total überfordert, mir macht das dann auch einfach keinen Spaß mehr, ne? Also ich habe auch einfach gemerkt, dass ich so die Lust an der Arbeit verliere, weil ich einfach nicht gut handlungsfähig bin,
Und da
ne?
sind ja heute viele pädagogische Fachkräfte, die ja hilflos überfordert sind. Genau aus dem, ne? Man fühlt sich nicht handlungsfähig. Also diese Selbstwirksamkeit, ich mache etwas
Genau.
und meinen Jugendlichen kommt das an und es führt zum Guten. Ja,
Ja.
kenn ich leider auch. Und was war dann deine Lösung, zu sagen, okay.
Genau, meine Lösung war erstmal, dass ich mich in diese systemische Weiterbildung gestürzt habe, und da die Weiterbildung zur systemischen Familientherapeutin gemacht habe. Das war auch schon, also super, eine absolute Empfehlung an dieser Stelle. Also systemische Sichtweise ist für mich nochmal,
Für alle,
ja,
die
auch einfach ein.
systemische Sichtweise nicht kennen, sag doch mal, was die systemische Sichtweise beinhaltet, damit wir so eine Idee haben, was ist denn das?
Ja, genau. Also in der Systemik schauen wir eben nicht nur auf das eine Kind, ne, weil oft kommen ja auch Eltern in die Beratung, ne, oder wünschen sich irgendwie, ja, mein Kind ist kaputt, bitte repariert es mal, ne, oder schreibt mir irgendwie das Rezept, ne, was soll ich jetzt ganz genau tun? Und dann muss es ja irgendwie anders laufen. Und in der Systemik beschäftigen wir uns eben auch nicht nur mit einer Person, ne, sondern sehen eben das ganze System, in dem sich das Kind befindet. Also denken auch die Eltern mit, ne, die Großeltern irgendwie Bezug Personen, die damit reinspielen. Also wir schauen ein bisschen über den Tellerrand hinaus, würde ich es mal so ganz grob beschreiben.
Ja,
Genau.
also auf jeden Fall das System, manchmal ja auch das Schulsystem, ne, was damit einhört. Also
Absolut.
System beinhaltet ja alles, was dazugehört. Und dann hast du weiter in der Gruppe gearbeitet oder wo hat
Ich
dich
habe
dann.
dann noch kurz weiter in der Gruppe gearbeitet, habe aber gemerkt, dass mein Wunsch einfach mehr beratend tätig zu sein immer größer wurde und das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass ich den Job gewechselt habe dann und dann in der Gemeinschaftspraxis Schattensprung eben gelandet bin, wo ich eben mehr auch im beratenden Feld unterwegs sein konnte.
Bist du da jetzt mehr für die Eltern oder auch für die Kinder zuständig? Also
Bunt gemischt
Grundgemisch.
alles, die ganze Bandbreite, ja.
Ja, so, dann warst du ja schon gut ausgebildet. Was macht dann das Sofa noch dabei?
Was macht dann das Sofa noch dabei? Ja, genau. Also ich bin eben dann auch insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz. Eigentlich war das so ein bisschen, bin ich da auch so reingestolpert, weil eben die Gemeinschaftspraxis Schattensprung das als Angebot in der Leistungsbeschreibung verankert hat und mit den umliegenden Kitas auch Verträge geschlossen sind, dass die im Falle einer Kindeswohlgefährdung oder wenn sie gewichtige Anhaltspunkte sehen oder vermuten, na, sind sie eben angehalten, einen Sofa hinzuzuholen und aus diesem Grund sind bei uns in der Gemeinschaftspraxis mehrere Menschen ausgebildet in diesem Bereich und ich durfte dann diese Ausbildung eben auch machen und dann auch in diesem Bereich eben tätig sein.
Ja, also das ist ja was ich mir total schwer vorstelle. Also ich weiß, wo ich mit Familien gearbeitet war das so, ja, aber hier die Kindeswohlgefährdung und jetzt werden mir die Kinder weggenommen. Das war immer eine große Angst, wenn ich Dinge angesprochen habe und sage, vielleicht wäre es gut, wenn das Jugendamt mit unterstützt. Was genau macht denn jetzt eine erfahrene Fachkraft, ja.
Genau. Ja, also wir stehen eigentlich erstmal beratend zur Seite für die Institution. Also es wenden sich dann ja Erzieherinnen oder Erzieher an uns, die etwas beobachten im Alltag oder denen etwas aufgefallen ist, die ein bisschen ein mulmiges Bauchgefühl haben und Sorge haben, dass bei dem Kind oder in der Familie es eben ja zu Kindeswohlbeeinträchtigung oder Kindeswohlgefährdung geht. Und wir stehen erstmal beratend zur Seite und sondieren so ein bisschen und organisieren so ein bisschen, sortieren ein bisschen mit den Fach Kräften, ne? Was wurde denn jetzt ganz genau wahrgenommen? Ne? Sortieren das ein bisschen ein, um dann eben weitere Schritte einzuleiten, was dann eben meistens auch ist, dass nochmal Elterngespräche geführt werden, ne? Oder dann im Zweifelsfall auch das Jugendamt eingeschaltet wird.
Ja. Was ist so ein klassischer Fall von Kindeswohlgefährdung, wo du einspringst und Klärungsgespräche führst? Gibt es sowas, was immer wieder kommt?
Ja, also häufig ist es tatsächlich so, dass Kinder auch das schon benennen, ne? Also dass irgendwie so Sätze gefallen sind wie, ja, Papa hat mir einen Klaps auf den Po gegeben, ne? Oder ich war nicht brav, da habe ich von Papa irgendwie oder von Mama oder von wem auch immer, ne? Also das ist schon, ja, ich will nicht sagen häufig, aber kommt doch dann und wann mal vor, dass wirklich Kinder sich auch Erzieherinnen anvertrauen und sagen, ja, das und das ist irgendwie bei uns zu Hause gerade passiert. Ne? Ansonsten sind es oft so Dinge wie, dass Erzieherinnen beobachten, ja, das Kind ist irgendwie, ja, ungepflegt, ne, Hygiene, Vernachlässigung, ne, keine gewaschenen Klamotten, irgendwie die Zähne werden schlechter, so nach außen sichtbare Dinge.
Ja, jetzt mag ich da mal kurz trotzdem noch ein bisschen tiefer reingehen, weil ich das total spannend finde. Mich haben schon öfter Eltern, also entweder die eine oder die andere Seite, von Trennungseltern angeschrieben, angetextet, so nach dem Motto, ah, Gunnar, das ist doch bestimmt Kindeswohlgefährdung. Der Papa, die Mama macht, der parkt sich nur vor dem Fernseher und der ist womöglich noch Narzisst. So, und jetzt müssen wir doch was tun, das Kindeswohlgefährdung, der soll da nicht mehr hin. So, kannst du mit ein paar Sätzen sagen, was tatsächlich Kindeswohlgefährdung ist und was nicht?
Ja, das ist natürlich immer schwierig und das so in so kurze Sätze zu packen, ist auch absolut schwierig, weil das kommt natürlich immer auf den Kontext an, auf die Situation an. Da ist alles irgendwie auch ein bisschen individuell natürlich. Aber in der Kindeswohlgefährdung wird in unterschiedliche Gefährdungsmerkmale unterschieden. Es gibt einmal körperliche Gewalt, ne, seelische Gewalt, Vernachlässigung, psychische Geschichten. Also da wird so ein bisschen unterteilt und dann eben sondiert, wo fällt das gerade rein. Aber es ist eben recht häufig so, das begegnet uns auch viel, dass eben Fachkräfte oder auch unausgebildete Fachkräfte, also Menschen, denken, ah ja, das muss ja eine Kindeswohlgefährdung sein, das kann ja so nicht sein, irgendwie das Kind schläft da mit, weiß ich nicht, Hühnern zusammen im Schlafzimmer und dann ist es eben tatsächlich oft so, dass man da ein bisschen die Gesetzeslage das ein bisschen anders sieht, weil ja, Kindeswohlgefährdung dann schon wirklich einschneidend ist und nicht alles, was erstmal vielleicht ein bisschen doof ist auch und unschön ist, dann direkt auch Kindeswohlgefährdung bedeutet an der Stelle.
Ja, ich glaube, da möchte ich später nochmal drauf zurückkommen, weil für mich mit der Traumabrille, die du ja inzwischen auch hast, ich manches Mal denke, boah, also wenn ich die Langzeitschäden berücksichtige, die ich weiß, die passieren, wenn Eltern, mache ich nachher ein Beispiel dazu, dass ich denke so, wo fängt denn jetzt das wirklich an und wo hört es auf? Also wo ich dann denke, ja, vielleicht ist es nicht Kindeswohlgefährdung, aber es tut denen trotzdem nicht gut.
Ja.
Also, ne?
Ja.
Also vielleicht ist das erstmal die Unterscheidung zu sagen, es gibt Dinge, die tun keinem Kind gut. Und wir alle erleben, also ich habe meinen Kindern auch Dinge angetan, die nicht gut waren. Ich glaube, wir können das gar nicht uns als Eltern davon auch frei machen. Aber zu sagen, es ist Kindeswohlgefährdung und wir müssen eingreifen, hat halt ein anderes Level als zu sagen, okay, ich als Traumatherapeutin sehe die Langzeitfolgen schon im Ansatz.
Ja, genau.
Ja,
ja.
Das ist ein
Unterschied. Da ist dann wirklich nochmal so eine Unterscheidung drin, ne? Ja, absolut.
Okay, also dann hast du im Prinzip bis deinem Herzen gefolgt, hast gesagt Beratung und dann noch die Fachkraft obendrauf. Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, das reicht noch nicht, weil du hast dich ja noch weitergebildet?
Ja, was hat mich da bewegt, irgendwie mich noch weiterzubilden? Also eigentlich war es ein Gespräch mit einer Freundin, die an der Freimutakademie die EMDR-Weiterbildung gemacht hat. Und ich war so begeistert von diesem Tool und gleichzeitig auch total skeptisch irgendwie, dass ich dachte, nee, okay, das muss ich jetzt einfach machen. So. Und dann habe ich da auch kurz einen Prozess gemacht und mich einfach angemeldet und kurze Zeit später saß ich in Viersen im Seminarraum und habe die EMDR-Weiterbildung gemacht und hatte da dann eben auch so meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Trauma, irgendwie mit Traumawissen, mit den Trauma-Basics. Wenn mich vorher jemand gefragt hätte, vor ein paar Jahren, na, was ist denn Trauma, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ist was, was mich nicht betrifft. Ne?
Also, ja, ich hab das ist die Standardaussage.
Ich habe ja irgendwie in meinem Leben nichts Katastrophenartiges, besonders Dramatisches, irgendwie massiv Einschneidendes erlebt. So Trauma betrifft mich definitiv nicht. Dann saß ich da in Viersen und wurde eines Besseren belehrt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe ja meine ersten Berührungspunkte so mit diesem Traumawissen gehabt, mit den Grundlagen der Traumapädagogik. Und ich war sofort so fixiert, so angefixt auch von diesem Thema, dass ich direkt im Anschluss dann in die Weiterbildung zur Traumapädagogin gestartet bin.
Da müssen wir mal hingucken, weil das ist, finde ich, schon crazy. Normal ist es andersrum, dass die Leute bei uns die Traumapädagogik-Ausbildung machen und dann EMDR hinten dran. Als erstes EMDR dürfen bei uns nur Menschen machen, die schon vorausgebildet bist. Das heißt, du als systemische Therapeutin warst natürlich qualifiziert. Für alle, die nicht wissen, was EMDR ist, was kaum möglich ist, wer diesen Podcast hört und mich kennt, das ist eine Traumakonfrontationsmethode von Therapeuten entwickelt, die aber auch im Coaching und im Beratungssetting gut einsetzbar ist, um Blockaden und Glaubenssätze zu lösen. Nur mal einen kleinen Schlenker. Wer mehr davon hören will, da gibt es bestimmt ein paar Folgen, die ich darüber gemacht habe. Was dich da so fasziniert hat? Also du bist ja gut ausgebildet, ne? Als Kinderschutzfachkraft, als systemische Therapeutin sowieso. Ich liebe auch diese systemische Sichtweise. Vorher Bachelor, das heißt, du hast ja immer draufgesetzt, wo du sagst, warum war das das, wo du gesagt hast, das öffnet einen ganz anderen Horizont?
Ich glaube, dass ich in der Traumapädagogik eine Pädagogik gefunden hat, die auch so zu meiner Haltung passt. Ne? Also die einfach, weil für mich gab es noch nie irgendwie, auch bevor ich in diese Weiterbildung gepurzelt bin, für mich gab es nie irgendwie Problemkinder oder Systemsprenger so. Und diese Ausbildung hat mir dafür irgendwie nochmal eine Sprache und eine Fachlichkeit irgendwie gegeben, ne? Was so meine Haltung dann nochmal so total gestärkt hat. Ne? Diese Haltung des guten Grundes, die Annahme des guten Grundes, das war auch schon etwas, was mich im Vorfeld begleitet hat, aber was einfach durch diese Weiterbildung dann nochmal so, so sehr gestärkt werden konnte irgendwie und sich so gefestigt hat einfach. Also da war ich total, das hat mich total abgeholt irgendwie. Das passte so zu dem, was ich immer schon gefühlt habe irgendwie, aber nicht richtig,
Also ich fühle das, weil als ich in meiner Trauma-Fortbildung saß, habe ich gedacht, oh krass, endlich hat jemand Worte für das, was ich sowieso schon denke und fühle und hat sogar professionelle Ausdrücke für das, was ich sowieso schon mache. Also das war oft so ein, okay, es hat einen Namen, toll. Also ist ja das auch so ein bisschen so gegangen.
Ja. Okay.
Und trotzdem, ich mag nochmal zurück, du hast diese EMDR-Ausbildung gemacht, da ist ja auch schon Traumawissen drin.
Genau,
und die geile Methode, um Blockaden und Glaubenssätze zu lösen, plus deine systemische Therapie. Warum wolltest du dann die Traumapädagogik auch noch machen? Ich blick's noch nicht. Warum?
Warum? Also an der Stelle gibt es natürlich auch in meiner eigenen Biografie ein paar Flecken. Ich meine, mit Anfang 30 so viele Abschlüsse zu haben, da darf ich natürlich auch hinschauen. Da sind auch Themen, ne, die bei mir aufploppen, gar keine Frage. So, also das ist sicherlich auch ein guter Grund dafür, warum ich mich auch noch in diese Weiterbildung gestürzt habe. Aber es war eigentlich so dieses angefixt sein von dieser Haltung und von, ja, von dem Wissen, was mir da mitgegeben wurde. Und auch in der EMDR-Weiterbildung gab es ja schon diesen Schwenk auch in die Neurobiologie, ne? Und dann auch nochmal so dieses Verständnis dafür, dass wenn wir eben in Situationen geraten, die so unsere Bewältigungsmechanismen absolut überschreiten, dass dann eben Verhalten auch keine bewusste Entscheidung ist, ne? Sondern dass dann einfach unser System im Notfallmodus ist und wir das nicht mehr bewusst und willentlich irgendwie steuern können und da keinen bewussten Zugriff mehr auf unsere Logik, auf unseren Verstand, auf unsere Kognition haben. Und das auch nochmal so klar zu haben, und das auch nochmal so neurobiologisch bestätigt zu haben, das war einfach dann für meine weitere Arbeit auch super hilfreich, ne? Wirklich da nochmal hinzuschauen und so anzuerkennen, okay, die Person ist da im Notfallmodus gerade, die kann gar nicht anders, ne? Die hat sich nicht bewusst dafür entschieden. Das Kind hat sich jetzt nicht bewusst dafür entschieden, sich so zu verhalten, wie es sich verhält.
Ja, und das ist ja schon ein sehr krasser Satz, weil den habe ich ganz oft von Eltern und von Pädagogen gehört, der macht das mit Absicht.
Ja, ja,
So,
ja.
ne? Also, und wenn man dann gerade Kita-Alter, 3, 4, 5, 6, ja, der ärgert mich mit Absicht. Der hat mit Absicht den Becher umgestoßen und wütet mit Absicht darum. Und ich glaube, dieses zu sagen, nein, also Kinder machen das nicht, zumindest nicht mit einer kognitiven Absicht. Die sitzen nicht zu Hause in ihrem kleinen Kinderbettchen und sagen, heute mache ich der
Ja.
Erzieherin richtig Ärger. Als erstes schmeiße ich den Becher um, dann keine Ahnung so, sondern ja, der Verstand ist ausgesetzt.
Genau. Ja, und dann Verhalten eben einfach auch, also das hat mich auch nochmal so getragen, auch durch diese Weiterbildung, ne, nochmal Verhalten wirklich als Botschaft zu sehen und nicht nur als Problem, ne? Also da wirklich nochmal tiefer reinzugehen und zu nachzufühlen irgendwie und da ein bisschen neugierig und offen zu sein und zu schauen, okay, was möchte mir das Kind mit diesem Verhalten jetzt gerade sagen und welches Bedürfnis liegt eigentlich darunter vergraben, was gesehen werden möchte, so.
Ja.
Ja.
Du hast ja Ausbildung oben in Leer gemacht, ne? Wir haben ja inzwischen
Ja.
Standort
Ja.
in Ostfriesland bei der wundervollen Nina, die ja auch eine Granate ist. Und
Absolut.
wir machen jetzt im März, 21. März, einen kleinen Mini-Workshop, alles Trauma oder was, mit Nina. Also wer oben aus dem hohen Norden kommt, sei herzlich eingeladen, mal
Ja.
einen Sneak Peek zu machen in Traumawissen plus Nina
Ja.
kennenlernen.
Absolute Herzensempfehlung, wirklich. Also, ja,
Ja,
doch,
vielleicht
das
sagst du
ist.
2 Sätze zu Nina als Dozentin. Was würdest du sagen, ist die besondere Spezifikation von Nina?
Was ist die besondere Spezifika? Oh, da gibt es viele, aber Nina ist einfach ein so unfassbar herzlicher Mensch, der mit einer so positiven und freudigen und wertschätzenden und wohlwollenden Haltung irgendwie allen Menschen begegnet und es hat einfach nur unfassbar viel Spaß gemacht und es war zu jedem Zeitpunkt einfach in unserer, also die ganze Gruppe war einfach toll und wir haben uns gegenseitig getragen und gegenseitig unterstützt und Nina hat das Ganze, dem Ganzen so einen tollen Rahmen gegeben, also es war einfach auch ja, eine wahnsinnig coole Erfahrung neben all dem Wissen, was so vermittelt wurde und was auf das man so aufbauen konnte, war es einfach auch das ganze Feeling irgendwie, diese ganze Gruppe, das war einfach wirklich eine wahnsinnig tolle Erfahrung, ja.
Ja, also Nina ist für mich eine Granate, weil es ist die einzige Dozentin, die bei uns ein Curriculum leitet, die nicht aus unseren eigenen Reihen kommt. Also normal kommt jemand zu uns, macht bei uns die Fortbildung und so, ach, na, jetzt könnte ich sagen, Gesa, willst du nicht Kinderschutzfachkraft bei uns den Kinderschutzteil dozieren? Dann zieht man sich das so rein. Und die Nina, die kam, sah und siegte. Die sah ich, wir
Ja.
haben uns verstanden, die fachliche Kompetenz, habe ich gesagt, was ist das denn für eine krasse Frau? Und da habe ich gesagt,
Ja.
komm,
Absolut.
das war echt, okay, jetzt hast du ja viele Fortbildungen gemacht. Systemische weiß ich, ist auch sehr immer auf die eigenen Baustellen guckend, bei EMDR sowieso. Aber was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen einer Fortbildung, also einer Ausbildung wie das Studium, einer Fortbildung wie die systemische und dem, was bei der Freimut-Akademie ist? Gibt es da einen Unterschied? Vielleicht gibt es ja auch keinen. Du sagst, systemische und Freimund-Akademie ist relativ ähnlich. Alles gut. Also.
Ja, was ist der Unterschied? Also ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, obwohl es sich auch da wieder ein bisschen ähnelt, aber ich fand einfach die Haltung, die Haltung ist mir so bei der Freimut-Akademie total in Erinnerung geblieben. Also so, dass wie alle Menschen da miteinander irgendwie umgehen, seien es jetzt die Dozierenden oder auch irgendwie die Menschen aus der Verwaltung, mit denen man dann und wann irgendwie mal Kontakt hat. Also ich fand einfach, das hat das Ganze so sehr, sehr rund gemacht. Ne? Also ich habe meine systemische Weiterbildung auch an der Uni gemacht. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Unterschied dann gewesen. Aber ich fand einfach, ja, es war so durchweg so eine sehr, sehr wertschätzende und wohlwollende Haltung zu spüren und einfach so viel Euphorie und Freude für das, was, also alle waren begeistert irgendwie und diese Begeisterung ist dann absolut übergeschwappt natürlich, ja, auch auf alle
Teilnehmenden.
Wir lieben,
Teilnehmenden. Was wir tun. Ja, wir lieben,
ja,
was wir tun.
Ja.
Sag mal, was hat sich für dich erstmal persönlich geändert? Also ich merke das immer, wir haben jetzt bald wieder, ich glaube übernächstes Wochenende ist hier wieder Abschluss und ich weiß, wenn hier Abschluss ist, dann ist immer große Taschentuchalarm.
Ja. Ja.
Weil diese Entwicklung zu sehen von Menschen, die ja sagen, boah, irgendwie so wie das da ist, will ich nicht bei uns in die Fortbildung kommen und hinterher durch Projekt- und Fallarbeit rausgehen und so krasse Sachen machen, wo ich denke, ey, was ist mit den Menschen in dem einem Jahr passiert? So,
ja.
Also ich rede nicht vor anderen Leuten hin zu, ich gehe jetzt in alle Kitas und schule die alle weiter, weil die müssen das wissen. Also was war dein persönlicher Wachstum und Move, wo du sagst, so krass, hättest du auch nicht unbedingt gedacht, dass eine Fortbildung dich in so eine Entwicklung bringt?
Ja, das hätte ich absolut nicht gedacht. Und wenn du jetzt mit den Menschen sprechen würdest, die damals mit mir in der systemischen Weiterbildung gesessen haben, die würden jetzt auch sagen, ja, Gesa war ja so eine kleine, schüchterne Maus, ne, recht zurückhaltend irgendwie und viel in sich gekehrt. Und ja, durch irgendwie auch diese Traumabrille ist mir nochmal so, so deutlich geworden, ne, dass einfach ja, wir noch viel, viel beziehungsorientierter arbeiten dürfen, da wir, wie gesagt, Verhalten als Botschaft verstehen dürfen, nicht nur als Problem. Und irgendwie ist mir so deutlich geworden, okay, dieses Wissen muss einfach an die Basis, dieses Wissen muss in die Kitas und ich habe mich dann auch irgendwie verantwortlich gefühlt dafür, das Wissen jetzt weiterzutragen. Und ich weiß, dass es einen Satz gab, ich glaube, in der EMDR-Weiterbildung, der kam auch von dir, so dieses Wissen nicht weiterzutragen wäre unterlassene Hilfeleistung. Und das ist immer so was, was ich mir ins Gedächtnis rufe, auch in so Momenten, wo ich denke, ist das alles richtig und kann ich das überhaupt? Ne? Und ich kann irgendwie alles ein bisschen, aber nicht so richtig ganz. So solche Gedanken kommen mir manchmal, denke ich immer so, nein, das Wissen muss in die Welt, Gesa, weitermachen, du bist da auf einem guten Weg, ne, und ja, genau, also das ist nochmal sowas, was mich total bestärkt. Was nehme ich noch mit aus der Traumapädagogik-Weiterbildung? Ich glaube, was nochmal auch so ein entscheidender Move war, ist, so ein bisschen vom Kopf in den Körper zu kommen, ne, also ins Fühlen und ins Spüren zu kommen, so nicht immer alles nur auf der kognitiven Ebene, ne, sondern den Körper mitzunehmen, mit reinzunehmen, das war auf jeden Fall auch noch was sich bei mir in dieser Traumapädagogen-Weiterbildung oder auch in der EMDR-Weiterbildung total verändert hat, ne, da war ich vorher überhaupt noch nicht, da ist immer sehr viel irgendwie so kognitiv im Kopf abgelaufen und ja, ganz wenig irgendwie den Körper mitzunehmen oder so. Und das ist nochmal was sich wirklich fest auch verankert hat, was ich so mitnehme aus dieser Weiterbildung. Ja.
Das ist eins der schönsten Komplimente, weil wir halt ganzheitlich sind und zu sagen, es ist im Körper auch angekommen. Wenn du jetzt sagst, die systemischen, also deine Kollegen aus der systemischen würden sagen, ah, Gesa war immer die Schüchterne und jetzt Rock'n'Roll, geht sie raus in die Kitas. Ja, ich finde, das ist unterlassene Hilfeleistung. Deswegen freue ich mich, dass du in die Welt rausgehst. Und ich merke das immer wieder bei den Ausbildungen. Da wird aus Schüchternheit auf einmal so eine intrinsische Motivation, weil etwas für mich verstanden wurde über das Menschsein. Also wie wir als Mensch sind. Und dann kommt der Punkt irgendwann, wo es nicht mehr um Theorien und Wissen geht, sondern wie sagt man so schön, wovon das Herz voll ist, sprudelt der Mund über. Ne? Also wenn es so sowas ist, wo man sagt, ja, ich fühle das, da kann ich gar nicht anders.
Ja.
Voll schön.
Absolut. Absolut.
Was hat sich Also für dich schon mal ein Riesengewinn. Was hat sich in deiner Arbeit verändert durch die Ausbildung? Du hattest ja schon also eine Gemeinschaftspraxis mit unterschiedlichen Menschen, interdisziplinär, ist ja erstmal schon mal geil. Fokus Kinder und Jugendliche war ja auch das, was du dir gewünscht hast, mehr Beratung. Was hat sich dann geändert? Hat sich was geändert?
Ja, auf jeden Fall hat sich was geändert. Auf jeden Fall hat sich was geändert, weil ich natürlich dieses Wissen ja nicht nur für mich irgendwie dann auch nutzen konnte und um Verhalten besser einsortieren zu können, um Verhalten irgendwie mehr verstehen zu können, um da mehr irgendwie ja ins Verständnis zu kommen, anstatt ins Bewerten, sondern ich das ja auch weitertragen konnte an Eltern, ne, an Pflegeeltern, Pflegestellen, Erziehungsstellen, an all die Menschen, mit denen ich so im beruflichen Kontext zu tun habe und da eben auch ganz viel im Bereich von Psychoedukation gelaufen ist, wofür eben dann auch so viele Menschen so dankbar waren, weil auch die gesagt haben, oh, endlich verstehe ich das hier jetzt mal, ne? Und endlich habe ich mal so einen anderen Blick da drauf, ne? Und endlich sehe auch ich nicht nur irgendwie nerviges, störendes, herausforderndes und ätzendes Verhalten, sondern kann irgendwie einen guten Grund da rausarbeiten irgendwie und kann nochmal anders dann auch auf mein eigenes Kind vielleicht eingehen und anders wirken und da ja anders auch in die Regulation kommen, ins Miteinander kommen, ne? Mehr Miteinander, weniger Gegeneinander, so. Ja, also es hat auf jeden Fall Wellen geschlagen, definitiv. Ja.
Ja, also ich glaube, dieses endlich verstehe ich, das ist das, was ich in meiner Praxis oder auch jetzt immer wieder, das ist so dieser Aha-Moment zu sagen, ach, und es gilt ja für die Kinder, die den Becher verschütten und auf dem Tisch tanzen, genauso wie für mich selbst, ne? Ach, ja. Endlich verstehe ich, warum ich da ausraste, wo ich doch gar nicht ausrasten möchte, als Mutter.
Ja.
Aber auch ja. Als pädagogische Fachkraft. Also endlich verstehe ich meine Grenze, warum sage ich nichts, obwohl ich mein Kopf sagt, jetzt musst du was sagen. Also das war so meins. Ne? Sagen, jetzt weiß ich, jetzt muss ich eigentlich eine Grenze ziehen, auch meinen Kindern gegenüber, aber ich tue es nicht. Und das hat ja auch, also mein Verhalten hat ja auch guten Grund.
Ja,
absolut. Du sagst, Wellen geschlagen, also Wellen einmal, weil du besser noch Familien betreuen, begleiten hast, auch bei deinen Kollegen in der Gemeinschaftspraxis, oder?
Ja. Ja, doch, also auch da ist es natürlich, wir sind da immer im Austausch, in kollegialen Beratungen unterwegs. Ich habe auch immer wieder so kleinere Impulsvorträge in unsere kollegiale Beratung eingebracht, ne, habe das Kollegium da mitnehmen dürfen und die sind auch total auf den Zug mit aufgesprungen, alle samt begeistert. Ja, doch, also da ist schon so ein kleines Feuer auch bei uns in der Gemeinschaftspraxis entfacht, was so in traumasensible Arbeiten geht. Ja, für einfach auch diese traumasensible Brille auf der Nase, ne?
Ja. Ja, wie viel seid ihr im Team?
Wir sind sechs. Genau, also relativ klein, aber wir haben noch eine Trägerkooperation, also noch einen anderen Träger bei uns mit im Haus. Das sind auch noch mal drei Kolleginnen, genau.
Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und damit hat es ja mal nicht aufgehört. Du hast gesagt, okay, jetzt willst du nicht nur angestellt sein, weil es muss weitergehen. Was hast du dann gemacht?
Ja, genau. Dann habe ich mich ja letztes Jahr im August nebenberuflich selbstständig gemacht und habe mein Herzensprojekt Herz verwurzeln gegründet, mit dem ich eben regelmäßig in Kitas oder in pädagogische Einrichtungen gehe und da Inhouse-Schulungen geben darf zum Thema traumasensibles Arbeiten. Und das ist eigentlich so entstanden daraus, dass ich eben als Insofa schon viel in Kitas unterwegs sein durfte und mir da vor allem immer zwei Sachen total aufgefallen sind. Zum einen, es sind unfassbar engagierte und motivierte Fachkräfte unterwegs in unseren Kitas, die wirklich jeden Tag ihr Bestes geben. Und gleichzeitig sind eben auch genau diese Fachkräfte massiv erschöpft, weil einfach durch herausforderndes Verhalten so viel Unsicherheit und Überforderung oft da ist, dass auch Fachkräfte da absolut am Limit sind irgendwie und nach Hilfe rufen. Und ich habe dann noch mal so Revue passieren lassen, wie es auch in meiner Grundausbildung war. Und da war Trauma übrigens gar kein Thema. Ne?
Nee.
Und habe dann mir auch gedacht, naja gut, aber wo gehört dieses Wissen hin? Es gehört genau an die Basis, ne? An die Basis da, wo Menschen mit Menschen arbeiten. Und was ist dann eine super Basis? Das sind einfach die Kitas, weil wir dürfen da Kita auch als Riesenressource natürlich sehen, weil super viele Kinder tagtäglich die Kita besuchen, ne? Und das auch für viele, viele Stunden. Und da Fachkräfte mit Traumawissen auszustatten, einfach auch wieder enorme Wellen schlagen kann. Ne? Und
Voll, alles voll. Also bin ich voll bei dir. Also erstmal das eine zu sagen, diese Hilflosigkeit, was mache ich denn mit dem herausfordernden Verhalten, macht ja nicht Halt vor den Kleinen oder vor Schule. Also es ist ja egal, wo Kinder und Jugendliche sind, egal welchem Alter. Ich glaube, stehen wir alle da, vor allem mit den gleichzeitigen Herausforderungen, immer mehr Dokumentationspflicht, immer mehr das, immer mehr Druck auch auf die Eltern, die den Druck dann auch weitergeben. So, ne? Das ist ja ein Riesenspagat. Und gleichzeitig passiert in Kita so viel. Also meine Kollegin Anke Ballmann, weiß nicht, ob du die kennst, die hat ja Bücher geschrieben, auch Worte wie Pfeile, also wo es darum geht, was machen wir denn in unserer Kinderbetreuung, oder mein Buch, das verstaatlichte Kind, wo, wenn wir das runterrechnen, 2,5 Quadratmeter unseren Kindern in der Hochentwicklungsphase aller Synapsen zugestehen. Da brauchen wir nicht über Massentierhaltung reden. Umso mehr brauchst du Sensibilisierung. Also feiere ich das total, dass du da dich auf den Weg gemacht hast. Aber jetzt, wie machst du das, Gesa? Also 2 Kinder, ein Hund, ein Mann, eine Teilzeitstelle und noch selbstständig?
Ja, genau. Frage ich mich manchmal ehrlicherweise auch, wie mache ich das eigentlich
Wo
alles?
bleibt denn die Gesa?
Genau, aber es ist doch so, dass es relativ, also es ist einfach eine Organisationssache. Es ist wirklich eine Organisationssache und ich habe einfach auch das große Glück, im familiären Kontext da viel Support zu bekommen, irgendwie viel Unterstützung zu bekommen, ne? Dass wir hier irgendwie ein groß gutes Netzwerk auch haben mit Omas und Opas, die auch gerne mal dann die Kinder übernehmen, ne? Oder ja, mein Mann ist in der Landwirtschaft tätig heute Nachmittag, während wir hier heute schön quatschen können, sitzen die jetzt alle auf dem Trecker und leben ihr schönstes Leben. Ja,
Ah, da, ja, Trecker,
genau.
Kinder, Trecker, wie alt sind deine Kinder?
4 und 2,5.
Ja,
Ja.
das Trecker fahren natürlich ganz groß, ne? Und
Ja,
der
da
Papa,
kann
der
niemand gegen
hält.
anstinken. Ja,
Ja,
absolut. Absolut.
das glaube ich. So. Was
Ja.
wäre dein Herzenswunsch, wenn du sagst, du könntest die Zauberfee, die würde dir 3 Wünsche erfüllen? Was wären deine 3 Herzenswünsche, wo du sagst, boah, wenn das anders wäre, das wäre so cool?
Das wäre so cool. Also, ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass einfach Traumasensibilität selbstverständlicher wird. So, dass es nicht mehr dieses extra Add-on ist, was man sich irgendwie dazu holen kann, sondern dass es einfach mehr in unseren Alltag überschwappt, dass es eben ja viel, viel weit, viel mehr verbreitet wird. Na, nicht nur auch im pädagogischen Kontext, sondern auch in allen Kontexten. Na, überall da, wo Menschen eben mit Menschen zu tun haben. Und das ist ja nun mal auch nicht nur im Kindergarten oder in der Schule oder in der stationären oder ambulanten Jugendhilfe so, sondern auch im Krankenhaus oder wo auch immer. Ne? Also bei der Polizei. Na, also es gibt da
Selbst
wirklich,
die ITler, also wir haben in der
ja.
Traumapädagogik-Ausbildung wie in der SELF inzwischen Fotografen, Steinmetzen, ITler, die sagen, ey, ich will auch meine Kollegen verstehen und meinen
Ja.
Partner, Partnerin und meine Kinder. Also ich fühle das total, weil das ist so, ich glaube, wenn wir Trauma nicht von dem, wo du am Anfang sagtest, ey, Trauma betrifft mich nicht, so, ne, sondern wenn wir verstehen, Trauma betrifft uns alle.
Ja.
Oh, ey. Ich glaube, dann würden wir auch so einen Quark, der jetzt gerade aktuell ist mit Trump und Co. und Iran, das wäre dann nicht mehr, weil dann würden wir
Ja.
eher verstehen, was passiert denn da eigentlich wirklich, wirklich.
Ja.
Ja. Okay,
Ja.
der erste Wunsch. Der zweite.
Ja, genau. Das war der erste Wunsch, der große Wunsch, ne?
Der ist
Der
schon
zweite
richtig ein
Wunsch.
Kracher.
Ja, absolut. Wäre dann natürlich irgendwie auch, ich meine, das geht damit auch so ein bisschen einher, aber einfach eine Pädagogik, die weniger Druck erzeugt, sondern dann auch mehr Sicherheit geben kann, ne? Und das passiert ja eben auch, wenn wir uns Traumasensibilität irgendwie auf die Fahne schreiben, wenn wir da ein bisschen genauer hinschauen, dass wir eben ja weniger Druck ausüben, sondern da mehr auch ins Miteinander kommen, ganz viel Sicherheit geben können, ganz viel Beziehungsarbeit leisten können, um eben darauf dann so ein gesundes Gerüst irgendwie aufbauen zu können, wo nicht beschämt wird, wo irgendwie wo Kinder einfach auch Kinder sein dürfen und mit ihrem Verhalten verstanden werden.
Ja,
So.
da empfehle ich. Ich habe mit Sicherheit Podcast-Folgen zu den Grundbedürfnissen gemacht.
Ja,
Hundertprozentig. Also wer dazu mehr
ganz
möchte,
bestimmt.
weil es braucht unsere psychischen Grundbedürfnisse. Du hast jetzt zwei genannt, nämlich das nach Orientierung und Kontrolle, Sicherheit und nach Bindung. Und wenn Pädagogik darauf ausgerichtet wäre, Sicherheit zu vermitteln, also Orientierung und Kontrolle zu geben, Sicherheit zu vermitteln und in Beziehung zu gehen, dann wäre schon geil. Ja.
Ja, wäre schon geil.
Ja.
Ja. Ja, und auch dann dadurch, ne, das wäre dann vielleicht schon so der dritte Wunsch auch, ne, dass wir wegkommen von diesem, warum hast du das schon wieder gemacht, ne? Was stimmt mit dir nicht? Sondern dann wirklich diese Brücke schlagen können, so, hey, was hast du eigentlich erlebt und was brauchst du jetzt gerade? Ne? Was brauchst du einfach? Welches Bedürfnis ist da irgendwie, ne, also auch so im Sinne der Emotionszwiebel, was ist da so drunter vergraben? Wo dürfen wir nochmal genauer hinschauen und wo können wir wirklich dann auch Hilfestellung leisten und
Was hast du für so
anbieten?
eine Idee, wenn wir das schaffen würden? Wie sähe dann unsere Gesellschaft aus? Wir bleiben mal nur in unserem kleinen Deutschlandrahmen. Also wenn wir das hinkriegen würden.
Ja, wenn wir das hinkriegen würden, das wäre schon sensationell, ne? Also ich glaube, dass wir dann ja sehr viel weniger im Schubladendenken unterwegs wären, definitiv sehr viel mehr ins Miteinander kommen würden, ne? Sehr viel mehr auch uns gegenseitig supporten würden, uns gegenseitig unterstützen würden und einfach auch Entwicklung von Kindern anders aussehen dürfte, ne? Weniger Bewertung, weniger irgendwie Druck von außen, weniger du musst jetzt aber und jetzt kommt das und jetzt kommt das, weil das halt eben so ist, weil die Gesellschaft das halt eben so will,
Ja.
sondern einfach wir auch mal unserer intrinsischen Motivation nachgehen könnten und uns einfach freier entfalten würden.
Ja, also ich glaube, wir würden dann tatsächlich unseren Kindern den Raum geben, sich frei entwickeln zu können, um auch Stärken zu entwickeln, die wir uns alle wünschen. Ne? Wir wollen, dass unsere Kinder selbstbewusst sind, dass sie Probleme lösen können und fragen, was ist denn mit denen kaputt, dass die AfD wählen und destruktiv sind. Ich glaube, genau der Schuh fängt vorne an, da wo du jetzt sagst, in der bei Geburt, Kita. Und wenn wir da schaffen, ohne Druck zu sein, dann geben wir Raum für diese Entwicklung. Ja, das glaube ich auch ganz fest. So, ich mache mal einen ganz kurzen Werbespoiler. Also, wer Bock hat und sagt, boah, das, was die Gesa gelernt hat, will ich auch lernen. Wir sind ganz frisch AZAV zertifiziert. Was heißt denn das jetzt? Es gibt ein Chancengleichheitsgesetz. Das heißt, die Agentur für Arbeit bezahlt auch Fortbildungen nicht nur für die, die arbeitslos, also arbeitssuchend sind, sondern die, die in Anstellungsverhältnis sind. Und kleine Betriebe, ich weiß gar nicht, ob das denn für euch, für die Praxis zum Beispiel gelten würde, können davon profitieren, weil wer unter 50 Mitarbeiter hat, der kann Mitarbeiter über die Agentur für Arbeit kostenlos in die Traumapädagogik-Fortbildung stecken. Das heißt, die gesamten Kosten, was ja mit 4.300 Euro auch schon eine Nummer ist, werden von der Agentur für Arbeit bezahlt und es gibt sogar noch einen Zuschuss zum Gehalt für den Arbeitgeber. Das finde ich schon mal, das ist
Mega.
mega, oder? Also, wenn du in einem kleinen Team arbeitest und sagst, boah, ich will das, dann solltest du dich unbedingt bei uns melden, dass wir mal gucken können, ob die Förderung passt. Zwischen 50 und 500 Mitarbeiter ist es immerhin noch die Hälfte von den Fortbildungskosten. Wer sagt, boah, ich möchte erstmal mehr über Trauma wissen, hören. Gesa hat so gesagt, boah, Trauma vorher war so, ey, bin ich doch gar nicht. Und jetzt ist das Traumawissen so, dass ich gehe jetzt in alle Kitas und erzähle denen davon. Dann solltet ihr unbedingt zum Workshop kommen in Lea am 21.03. oder zu mir auf die Didakta. So, das war jetzt die Werbespoiler-Einheit. Hast du den Eindruck, dass du noch was brauchst jetzt als Fortbildung? Du bist ja schon so ein Anna, hast du selber gesagt, Anfang 30 und das noch und das noch und das noch und das noch. So. Und du sagst, boah, irgendwie fehlt mir jetzt noch irgendwas ganz dramatisch. Also Fortbildungen machen immer Spaß, verstehe mich nicht falsch. Ich bin auch so eine, wo das bestinvestierteste Geld in mich selbst, das kann mir keiner nehmen. Auto, Haus kann mir aller wegnehmen. Das, was in meinem Kopf, im Herz und Hirn ist, ist meins. Nimmt mir niemand mehr. So.
Ja.
Aber hast du das Gefühl, da ist jetzt noch was, wo du sagst, für die Arbeit mit Kindern müsste es jetzt noch XY sein?
Nee, also dass ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt unbedingt etwas, das habe ich nicht. Gleichzeitig natürlich, du hast es gerade schon gesagt, ne, kannst du dir auch denken, bei mir, also es gibt schon so ein paar Dinge, auf die ich nochmal Lust hätte, irgendwie, die ich bestimmt auch im Verlauf meines Lebens nochmal kennenlernen werde und ausprobieren werde. Aber dass ich jetzt sage, okay, ich fühle jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, dass ich irgendwie noch mehr brauche, das Gefühl habe ich gerade nicht.
Also dieses
Nee.
Gefühl, was du nach dem Bachelor hattest von
Ja,
ich
nee.
bin hilflos, ich verstehe das nicht, ich brauche Tools, das war jetzt ein Suchen, systemische EMDR und so, da sagst du, nö, das passt
Nee.
jetzt. Ja.
Ja, absolut. Ja.
Das ist für uns das geilste Kompliment, so, weil das natürlich auch unser Herz und unsere Leidenschaft ist, zu sagen, ja, wenn du, und das ist ja für mich auch immer das Spannende. So viele sagen, Gunda, welche Methoden? Was brauchen Sie denn für eine Methode? Oder auch in der Kindererziehung, was du am Anfang sagtest, was muss ich vorne reintun, damit hinten das brave Kind rauskommt? Ich sollte meinen Podcast danach ausrichten, Fallbeispiele zu machen. Das Kind macht das und das und ich soll sagen, was man als Eltern dann tun soll, damit hinten, wie gesagt, ein bisschen überspitzt ist. Und ich sage, das werde ich nie tun. Weil jedes Kind, jede Familie, jeder Mensch, jede Mutter, jeder Papa ist so individuell und einzigartig. Es gibt nicht das
Ja.
eine, sondern es kommt hier auf unsere Haltung an. Und wenn wir
Absolut.
das verstehen, was in unserem Nervensystem passiert, und Traumawissen ist nichts anderes als Nervensystem verstehen, dann haben wir alles. Und die Methoden, die sind dann nette Gimmicks obendrauf. Und der eine nimmt die
Ja.
und der andere nimmt die. Und das ist völlig.
Ja.
Das ist so wie so
Genau.
ein Werkzeugkoffer. Der eine nimmt den Hammer, der andere nimmt den Schraubendreher und der nächste nimmt die Rohrzange. So.
Ja, würde ich absolut so unterschreiben. Ich gehe auch so mit, also mit dieser Haltung in die Kitas zu sagen, okay, ich schule jetzt hier nicht Methoden. Na, ich schule nicht Methoden, sondern ich verändere mit euch zusammen Blickwinkel irgendwie, ne? So, wir schauen auf veränderte Blickwinkel, verändern die Haltung. So, und natürlich gucken wir uns auch ein paar Methoden an, ne, gerade so im Sinne von Regulationen, Atemtechniken etc. pp. So kleinere, ja, nette Tools und Techniken, die dann im Kita-Alltag auch eingesetzt werden können, ne, oder auch so ressourcenstärkende kleinere Methoden, ne, aber grundsätzlich geht es ja eben darum, dieses Wissen irgendwie in die Haltung zu transferieren und da ja einfach den Blick zu verändern, ne? Und Menschen vielleicht mit einer anderen Haltung gegenüberzutreten. Und das ist ja dann schon etwas, was so, so viel Veränderung bringen wird, einfach ganz automatisiert, ne? Ja, da bin ich dann auch mal gleich wieder so im systemischen Denken, ne? Wenn wir uns so ein Mobile vorstellen und eine Figur in diesem Mobile verhält sich eben anders als wie gewohnt und bewegt sich vielleicht in eine andere Richtung, dann werden sich alle anderen Figuren in diesem Mobile eben auch dementsprechend anders
Voll.
bewegen und es wird auf jeden Fall eine Veränderung geben.
Ja.
Ja.
Voll. Dann mache ich jetzt noch einen Werbespoiler. Also, wer sagt, er ist da oben irgendwo im Norden und sagt, boah, unsere Kita, die sollte auch davon profitieren, er schreibt die Gesa an und sagt, komm doch auch zu uns. Und ich
Ja.
weiß nicht in der Gemeinschaftspraxis, ob da auch noch das schwierig ist, bei euch Plätze zu kriegen, aber wir verlinken das hier natürlich unter dem Podcast, dass ihr die Gesa anschreiben könnt und sagen könnt, ja, her mit der Fortbildung, die kleinen. Kita-Fortbildung, mega cool. Jetzt habe ich noch
Ja.
eine letzte Frage, weil die Zeit rast immer dahin. Ich könnte ja immer Stunden weitersprechen, weil ich sowas so spannend finde. Merkst du denn auch einen Unterschied in dem Umgang mit deinen Kiddies?
Ja.
Also ich sage jetzt mal ältere Kiddies, da sage ich immer, was sagen die denn? Ich weiß, dass in viele unserer Teilnehmer sagen, auch beim Self-Practitioner, dass gerade Eltern sagen, Mama, du bist so anders. Das wäre jetzt bei 2 und 4 vielleicht ein bisschen schwierig, aber wo merkst du den großen oder überhaupt einen Unterschied, wo du sagst, mir hat es nicht nur fachlich in meine Sicherheit und in meine Kernkompetenz gebracht, dass ich sage, ich bin jetzt sogar selbstständig. Also ich meine, ne, das, wo merkst du auch Erleichterung zu Hause?
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr viel ruhiger. So, also weil, wie gesagt, ich viel mehr auch den Körper mitnehme, nämlich selbst auch als Werkzeug da empfinde und weiß, okay, erstmal meine Regulation, dann die Regulation der Kinder in Koregulation. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich da viel bewusster auch bei mir bin, ne, und sehr, sehr viel ruhiger bin und ja, einfach in eine ganz andere Begleitung auch kommen kann. Und auch das schlägt ja dann wieder Wellen. Das finde ich auch immer so schön, weil mein Mann, wie gesagt, Landwirt, irgendwie mit Pädagogik gar nichts am Hut. Und gleichzeitig beobachte ich natürlich auch bei dem immer mehr und immer mal wieder so Situationen, wie er mit den Kindern dann unterwegs ist, wo ich mir denke, ja, okay. Das, ja, ist auch übergeschwappt, ne? Ohne dass ich jetzt irgendwie hier zu Hause belehrend dann unterwegs bin, ne? Das auf gar keinen Fall so, sondern eher einfach dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Dinge bei mir beobachtet und wie ich in der Interaktion mit den Kids bin und es dann auch so adaptiert und das ist irgendwie dann auch nochmal so schön zu sehen. Also wie du merkst, es schlägt in alle Richtungen einfach Wellen, ne? Also es ist, ja, es ist
Ja.
schon Wahnsinn.
Hat dein Mann irgendwo gesagt, du bist jetzt aber anders, so möchte ich das nicht?
Nee, das gar nicht. Also ja, Veränderungen, ja, aber nie, das möchte ich so nicht. Ja.
Ja, also besser geht es dann ja gar nicht, oder?
Ja. Finde ich auch.
Sehr, sehr geil. Liebe Gesa, ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch. Der letzte Aufruf gilt immer meinem Interviewpartner. Also wenn du nochmal das Herz aufmachen willst und sagen willst, hier an die Hörer da draußen, deine Botschaft, dein Appell, dein Aufruf, dein Herz, was du sagst, was aus deiner Blickrichtung als stuckadierte Pädagogin mit all dem, was du machst als Mama, was ist deine Message, die du noch gerne rausgeben möchtest?
Ja, was ist meine Message? Schwierig. Wir haben ja schon so viel gesagt, aber ich glaube, es ist einfach wirklich so dieses Verständnis dafür, dass Trauma uns alle betrifft und dass Trauma eben nicht nur dieser eine große Knall ist, ne, sondern auch in ganz, ganz vielen kleineren Situationen passiert, die unsere Bewältigungsstrategien überfordern. Und ich sage immer so schön, oder so schön, ich sage immer, Trauma ist eben nicht nur das Schlimme, was uns passiert, sondern auch das Gute, was gefehlt hat. Na, und ich finde, wenn man das nochmal so mitnimmt, na, und da auch wirklich nochmal ein bisschen sensibel und feinfühlig hinschaut, dass es eben nicht nur, ja, dieser eine große Knall sein muss, sondern dass es auch viele kleinere Momente von Überforderung, Ohnmachtsgefühl, Kontrollverlust, irgendwie zu wenig Bindung und Beziehung, ne? Niemand da war, der Sicherheit geboten hat, der gehalten hat in manchen Situationen, auch das eben, ja, absolut prägend natürlich für Kinder und absolut belastend und so viel unverarbeiteter Stress, der sich dann ansammelt und irgendwann, buff.
Ja.
Ja.
Guck mal, jetzt nehme ich sogar noch einen richtig geilen Satz von dir mit. Den finde ich gerade richtig gut. Also Trauma ist nicht nur das, was uns passiert ist, sondern das, was an Gutem gefehlt hat. Das ist ein geiler Satz.
Ja.
Krass. Die klaue ich mir jetzt.
Darfst du gerne. Ja.
Ja, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du uns ein bisschen hast Einblick haben lassen in dein Denken, in dein Fühlen, in dein Sein. Wie gesagt, wer mehr von Gesa sehen, hören will, ihr habt wie immer die Shownotes, ihr dürft bei Instagram kommentieren, alles, was dazugehört. Wer Zeit hat, Buff der Didakta ist, feel free. Ich freue mich über jeden, der da ist. Und natürlich freuen wir uns auch über Leute, die sagen, ich möchte genau das Gleiche haben, was ich möchte, die gleiche Pille, die Gesa genommen hat. Dann seid ihr herzlich willkommen bei uns in der Fortbildung. Meldet euch und dann gucken wir, ob das passt oder nicht passt. Also, danke für deine Zeit und euch danke fürs Zuhören, Zuschauen und dann bis ganz bald. Tschüss!
Vielen Dank.